Eine Adresse im Berliner Westend, Buchtal, Lindenallee 22. Wie ein Kristall ragt die schroffe Architektur über die biederen Nachbarhäuser, ein kantiger Giebel wie ein Stern aus reinem Beton. Expressionistisch, kompromisslos, wie ein Gebäude aus einer anderen Galaxie. Hier wohnt Eugen Moritz Buchtal, schon seit einigen Jahren, seit Beginn der 1920er Jahre, mit seiner Frau Therese und den drei Kindern. Der vermögende Inhaber einer Kleiderfabrik. Heute Abend ist wie so oft Konzert und ich stelle mir vor, dass ich zum ersten Mal Gast bin in diesem Haus. Als das Fräulein die Tür öffnet, kann ich die Klaviermusik hören. Einzelne Töne, perlend, dann wieder kantig und schräg nebeneinander gesetzt. Therese fördert zeitgenössische Komponistinnen. Auch Arnold Schönberg ist ein Freund des Hauses. Und drinnen stockt mir kurz der Atem. Die reinste Farbexplosion. Das Musikzimmer ist das Herzstück des Hauses mit seinen kubistischen Kapitellen. Die Decken und Wände leuchten gelb, die eckigen Pfeiler leicht grün abgestuft, die Möbel und der Sockel tiefgrün, die Bezüge violett, der Boden spiegelt ebenholzschwarz. Der älteste Sohn, das weiß ich, beschwert sich, dass er sich blaue Flecken an den Pfeilern holt, aber die Architektur ist nur Kulisse für die feingliedrigen Skulpturen von Wilhelm Lehmbruck und Emmy Röder, für die vielen knalligen Bilder von Lionel Feininger, von Otto Müller, Max Pechstein und Emil Nolde. Und von Erich Heckel, dessen Bild einer Schleuse mir besonders ins Auge fällt. Die Formen ebenso kristallin wie das Haus, grün und schwarz, wie für die Räume gemalt. Nicht einmal 6 Jahre später ist von dieser Pracht nichts mehr übrig. Buchtal wird als Jude von den Nationalsozialisten verfolgt, er braucht Geld, seine Kinder wollen emigrieren. Der Fabrikant verkauft seine Grafiken und Bilder, er erleidet einen Herzinfarkt und flieht 1938 mit letzter Kraft nach London. Das Bild mit der Schleuse aber wird verkauft und vertauscht. Erst Jahrzehnte später taucht es wieder auf, in München.
Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge für unseres Podcasts, der die Frage danach stellt, wo die Kunst eigentlich herkommt. Und das bedeutet nicht nur, von wem ein Bild geschaffen wurde, sondern auch, wer es gesammelt, zum ersten Mal gekauft und besessen hat. Denn ein Kunstwerk ist durch viele Hände gegangen, bis es zum ersten Mal auf dem Kunstmarkt wieder auftaucht. Und niemand weiß das besser als Agnes Thum, die als Provenienzforscherin genau diese Geschichten wieder sichtbar macht. Ich bin Tanja Beutin, Kunstjournalistin und freue mich besonders auf unser Gespräch heute über ein wunderbares Bild von Erich Heckel. Und dahinter steckt eine besonders berührende Geschichte über eine kunstsinnige Familie und über ihre Verfolgung, über Unrecht und Leid. Und es gibt auch eine späte Wiedergutmachung, wie wir gleich sehen werden. Die Schleuse, so heißt das Werk, das klingt eindeutiger als es ist. Denn dieses Motiv hat Heckel mindestens 6-mal gemalt. Und genau dieses Bild, das wir hier vor uns sehen, ist mehrfach vertauscht worden. Für dich war das die reinste Detektivarbeit, oder liebe Agnes?
Ja, in der Tat, liebe Tanja. Hallo erstmal. Hallo auch zu Hause an den Endgeräten. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir, Tanja, heute wieder über den spannendsten Job der Welt sprechen darf, nämlich über die Provenienzforschung. Und tatsächlich war es bei diesem Gemälde von Erich Heckel wahnsinnig schwierig, wegen der verschiedenen Fassungen des Motivs. Man muss sich vorstellen, dass zu der Zeit, als Erich Heckel gearbeitet hat, die Fotografie noch nicht so weit entwickelt war wie heute. Das heißt, wir haben in historischen Ausstellungskatalogen, in historischen Publikationen keine Fotografien üblicherweise oder nur ganz selten. Wenn ein Künstler nun ein Motiv mehrfach gemalt hat, in den gleichen Maßen, zur gleichen Zeit, dann kann es natürlich sein, dass ein Treffer in einem Auktionskatalog oder in einem Ausstellungskatalog auf irgendeines von diesen Motiven zutrifft. Und herauszufinden, auf welches, das ist die große Herausforderung und das war es auch in diesem Fall.
Ja, manchmal liegt der Schlüssel zur Geschichte eines Bildes ja nicht im Motiv auf der Vorderseite, das ja womöglich gleich mehrfach existiert, sondern auf der Rückseite. Und die wollen wir uns diesmal ausnahmsweise zuerst anschauen. Für mich sieht das völlig verwirrend aus. Da sind Zeichen, Schriften, Ziffern, die ich nicht lesen kann. Vielleicht kannst du uns mal beschreiben, was du da eigentlich siehst.
Das mache ich sehr gerne, denn es ist tatsächlich ein absolutes Fable von mir, die Werke von der Rückseite zu betrachten. Denn das, was man dort findet, ist wie eine Geheimschrift. Ich finde das unfassbar faszinierend. Man findet dort Stempel, Chiffren, irgendwelche Preiskürzel. Und mit etwas Erfahrung lernt man, diese Zeichen dann auch zuzuordnen und etwas aus diesen Zeichen lesen zu können.
Ich habe mal gehört, die Rückseite eines Bildes lügt nie.
Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz, denn tatsächlich werden auch die Rückseiten von Bildern gefälscht. Mhm. Es sind die Fälscher ja durchaus sehr engagiert, ihre Werke authentisch erscheinen zu lassen. Und ein guter Fälscher fälscht auch die Rückseite. Das ist der Grund, warum wir dieses Wissen über die Rückseitenbefunde nicht breit teilen können. Das heißt, das ist ein Spezialwissen.
Geheimwissen.
Genau, das ist ein Geheimwissen und muss es bleiben,
ja.
Denn wir dürfen den Fälschern dieses Werkzeug nicht an die Hand geben. Das muss in unseren Köpfen bleiben.
Ja, aber vielleicht kannst du uns mal am Beispiel dieser besonderen Rückseite zeigen, wie du vorgegangen bist.
Das mache ich sehr gerne. Also tatsächlich drehe ich, wenn ich anfange zu forschen, ein Werk immer zuerst um. Und du siehst jetzt hier, wir haben hier ein Foto von diesem Gemälde und du siehst hier etwas auf dem Keilrahmen. Kannst du das erkennen, Tanja?
Sehr, sehr rudimentär, ehrlich gestanden.
Das ist eine Kreideaufschrift. Die ist sehr verblasst und steht auch auf dem Kopf. Und zwar ist das die Nummer 107.
Ah, genau. Ja, jetzt sehe ich es. Aber also da muss man schon sehr genau hinschauen.
Man muss sehr genau hinschauen, aber ich freue mich immer, wenn ich solche Kreideaufschriften sehe.
Denn Kreideaufschrift bedeutet was?
Üblicherweise ein Auktionsverkauf. Denn du musst dir vorstellen, in den Auktionshäusern, wenn ein Werk aufgerufen wird vom Auktionator, dann wird es vorgezeigt. Das heißt, historisch, diese ganzen Werke stehen in der Reihe irgendwo an der Wand und es muss irgendwo markiert sein, welche Losnummer das ist, damit die Helfer, die Mitarbeiter des Auktionators genau dieses Werk zum richtigen Zeitpunkt nach vorne tragen können.
Das heißt, die Bilder stehen mit der Rückseite nach vorne, da stehen die Nummern drauf, schnell, schnell,
genau.
Dann wird das Bild gepackt. Damals schon mit Handschuhen? Hat man da auch weiße Handschuhe angezogen?
Damals doch nicht. Aber jetzt natürlich. Und diese Nummern müssen deswegen auch immer ein bisschen größer auf den Werken stehen, denn das muss man ja sehen. In diesem hektischen Auktionswesen muss man einfach auf die Schnelle sehen können, ah, hier Losnummer 107, das muss kurz nach vorne. Und deswegen sind wir immer sehr froh, wenn wir solche Nummern sehen, denn dann haben wir die Chance, auch eine Schriftquelle dazu zu finden. Denn wir wissen, dieses Werk hat wahrscheinlich irgendwann einmal irgendwo die Losnummer 107 bekommen. Das war also das Erste, was ich gemacht habe.
Ja.
Und nachdem das Werkverzeichnis zu Erich Heckel keine entsprechende Information enthalten hat, habe ich in den historischen Auktionskatalogen gesucht und habe eine interessante Versteigerung gefunden aus dem Jahr 1917. Das Berliner Auktionshaus Rudolf Lepke hat 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, eine Benefizversteigerung veranstaltet zugunsten der Familien von Weltkriegssoldaten. Denn wenn die Männer im Krieg waren, konnten die Frauen möglicherweise ihre Kinder nicht mehr ernähren. Und um diesen Familien Hilfestellung zu geben, haben Museen, Privatpersonen, Künstler Kunstwerke gestiftet. Diese Kunstwerke wurden versteigert und der Erlös kam eben der Hilfe zugute, die dann für die Familien der Weltkriegssoldaten vorgesehen war.
Eine Art Wohltätigkeitsauktion.
Richtig, eine Wohltätigkeitsauktion. Und auf dieser Auktion war dieses Gemälde mit der Losnummer 107, Erich Heckel, die Schleuse.
Ach tatsächlich, du hast die Nummer dann direkt?
Ja. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja.
Und wir denken, dass es von Erich Heckel persönlich auf diese Auktion gegeben wurde, dass er es also selbst gestiftet hat für diese Auktion. Das können wir leider nicht mehr nachweisen, weil es keine Akten mehr gibt zu dieser Überlieferung. Aber wir wissen, es war auf dieser Auktion. Ob es verkauft wurde oder nicht, wissen wir leider nicht, weil keine weitere Überlieferung mehr erhalten ist. Die Weltkriegsjahre haben einfach Lücken in die archivalische Überlieferung gerissen, die wir heute nicht mehr vollständig füllen können.
Aber das war dein erster Treffer.
Das war mein erster Treffer.
Mhm.
Und damit wusste ich schon mal mehr, als ich vorher wusste.
Ja, okay. Also Bild ist verkauft worden 1917. Womöglich von Heckel selbst eingeliefert, könnte man sich vorstellen, weil es ja 1913 entstanden.
Ja.
Und dann, wie bist du weiter vorgegangen? Also das ist ja jetzt noch nicht…
Ja, wir
der
haben
große Durchbruch,
nein,
oder?
Nein, das nicht. Richtig spannend wurde es dann neben der 107. Ich weiß nicht, ob du hier auch was lesen kannst auf der Keilrahmenleiste. Eine kleine Bleistiftaufschrift.
Ja, die ist sehr klein.
Die ist wirklich sehr klein und die ist vor allem auch sehr schwer zu lesen, denn die ist in Sütterlin.
Oh, also ich könnte das sowieso nicht entziffern, aber hast du dir das angeeignet? Diese muss man Sütterlin können, wenn man Provenienzforscherin ist?
Ja,
muss man.
Ja, das ist schon wichtig, dass man das kann, Sütterlin und die Kurrentschriften, weil einfach viele Quellen in diesen Schriften geschrieben sind. Es gibt auch Kurse, beispielsweise von den Stadtarchiven, die das anbieten. Ich hatte Glück, dass meine Oma, Jahrgang 1925, dass die schon geahnt hat, dass ich das mal werde brauchen können.
Und natürlich.
Ja, Omas wissen das. Ja. Und als ich eingeschult wurde, hat sie mir ein kleines Heftchen hergerichtet und hat mir Sütterlin beigebracht, weil sie es so schade fand, dass diese schöne Schrift verloren geht und dass dieses Wissen verloren geht. Und ich habe parallel zur deutschen Schreibschrift auch Sütterlin gelernt als Kind.
Und das hast du eifrig geübt.
Ja, ich fand das ganz toll.
Sehr schön, das Kind wird mal Provenienzforscherin.
Genau, so war es geplant.
Ja, genau. Aber jetzt hilf mir doch bitte mal auf die Sprünge, was steht denn da jetzt geschrieben?
Da steht tatsächlich Buchtal, Lindenallee 22, ein Name und eine Adresse.
Mhm. Und das hat dir weitergeholfen? Irgendeine Adresse, irgendwo?
Ja, das hat mir sehr weitergeholfen, denn Buchtal, Lindenallee 22, das ist Eugen Buchtal in Berlin, ein bedeutender Kunstsammler.
Das wusstest du sofort, also das war, bei dir klingelte es sofort.
Das wusste ich tatsächlich sofort, denn das ist ein sehr berühmter jüdischer Kunstsammler, der seine Kunstsammlung durch die nationalsozialistische Verfolgung verloren hat.
Ah, das heißt für dich ein besonderer Fall.
Richtig, das heißt, wir mussten sofort natürlich die Auktion stoppen.
Ach, das war schon vorgesehen das für die laufende Auktion.
Richtig, das war schon vorgesehen für die laufende Auktion. Der Katalogeintrag war schon fertig. Denn du musst wissen, im Werkverzeichnis stand überhaupt nichts, was uns irgendwie aufgescheucht hätte. Also das war eigentlich eine sehr schöne Provenienz, die uns das Werkverzeichnis präsentiert hatte. Und deswegen war alles schon vorbereitet für die Auktion. Mhm. Und erst die Rückseite hat uns dann gezeigt, hoppla, hier stimmt was nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall weiter forschen und das ist dann auch passiert.
Also Eugen Buchtal war ja ganz offensichtlich ein sehr besonderer und sehr ambitionierter Sammler. Er hat sich 1922 im Berliner Westend eine expressionistische Villa errichten lassen. Das war das erste Bauwerk der Brüder Wassili und Hans Lukart. Und dieses Haus, das es tatsächlich heute noch gibt und das auch wieder hergerichtet worden ist, es sieht aus wie ein riesiger Kristall mit einem doppelten Giebel aus Beton und Glas, auch ganz schön brutal und auf jeden Fall sehr, sehr einprägsam. Da hat Eugen Buchtal gelebt mit seiner Familie, seiner Frau Thea und den drei Kindern. Was hast du denn über die Familie in Erfahrung bringen können?
Die Familie Buchtal war sehr, sehr kunstsinnig. Das sieht man ja allein daran, dass ein Familienvater mit drei kleinen Kindern, das kleinste Kind war gerade noch ein Säugling, sich ein solches Gesamtkunstwerk bauen lässt als Familiendomizil. Es gingen die Künstler ein und aus in dieser Familie. Eugen Buchtal war ein wohlhabender Textilfabrikant und war auch als Mäzen tätig. Also hat die jungen Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Und gerade aus diesem Kontext gibt es auch eine wirklich reizende Quelle. Eine Künstlerin, die teilweise im Haus Buchtal gelebt hat, Käthe Wilczynski, hat das Familienleben in kleinen Skizzen festgehalten. Und man sieht dort Eugen Buchtal als liebevollen Familienvater. Man sieht die Kinder, man sieht die Frau Thea. Und es gibt einem wirklich den Eindruck von einer glücklichen, modernen Familie, die so dann leider nach 33 nicht mehr weiter existieren konnte.
Ja, da gibt es ganz berührende Zeichnungen, das große Sonntagsfrühstück zum Beispiel, wie alle an der gedeckten Tafel sitzen und man sieht außenrum exquisite Möbel, die Familie, ja, sehr liebevoll auch miteinander im Umgang, so wirkt das jedenfalls. Das ist eine ganz wunderbare Quelle, diese Zeichnungen. Und in dieses avantgardistische Heim, ja, das stattet Eugen Buchtal mit Kunst aus, mit sehr viel moderner, krasser Kunst, kann man sagen, für die damalige Zeit. Und er kauft sich offensichtlich 1917 Erich Haeckels Bild Schleuse. Und das wollen wir jetzt mal anschauen, wie das von der Vorderseite eigentlich aussieht, denn das finde ich sehr bezeichnend. Diese kristallinen Formen, das scheint ja direkt wie für dieses Haus gemalt, oder?
Ja, das war tatsächlich auch mein Eindruck. Das Motiv, das wir hier sehen, ist eine Brücke über die Alsterschleuse in der Nähe von Hamburg. Und man sieht, wie er die Formen in Dreiecke, in Vierecke zersplittert und kann sich wirklich sehr gut vorstellen, wie in diesem expressionistischen Gebäude in der Villa Buchtal genau dieses Werk an der Wand hing.
Ja, das Bild ist auch in sehr erdigen Farben gehalten, so Ockertöne und Blau- und Grüntöne. Das sind nicht mehr die Farben, die Haeckel damals an den Moritzburger Seen noch verwendet hat, diese ganz starken Rot-, Gelb- und Blautöne. Wo hat er sich denn zu dieser Zeit aufgehalten? Also das Bild 1913 entstanden. Wo steht denn diese Schleuse? Gibt es die heute noch?
Die gibt es heute noch. Das ist in der Nähe von Hamburg, ganz nahe beim Landhaus von Gustav Schiefler, einem Freund der Brücke-Künstler. Und hier war Erich Haeckel 1913 zu Besuch. Mhm. Und er musste sich in dieser Phase seines Lebens komplett neu orientieren. Die Brücke, die Künstlervereinigung, war auseinandergebrochen. Man war im Streit. Die Künstler mussten sich alle selbst nun neu definieren. Man war nicht mehr die Brücke, sondern nun war Erich Haeckel Erich Haeckel. Mhm. Und wer war Erich Haeckel? Und das sucht er. Und es ist bezeichnend, dass er sich gerade diesem Brückenmotiv in dieser Zeit so intensiv und immer wieder widmet. Denn man kann doch davon ausgehen, dass er hier auch die Brücke, die Künstlervereinigung, im Hinterkopf hatte. Mhm. Denn dieses Motiv war ja auch während der Brückezeit war ja auch immer die Brücke tatsächlich als Symbolbild präsent. Und nun widmet er sich mit einem neuen Stil und einem neuen Zugriff diesen Brücke-Motiven.
Mhm. Also er hat dort eine Art Auszeit in diesem Landhaus und das ist ja für ihn wie eine Art Atempause vor dem Ersten Weltkrieg zwischen dem Zerfall der Brücke und dem Grauen. Er meldet sich ja dann und wird als Sanitäter auch eingesetzt und vom Ersten Weltkrieg verschluckt. Das heißt, es ist ein besonderes Bild, eine Art Zwischenzeit,
ja,
könnte man sagen. Jetzt taucht dieses Bild auf in der Sammlung von Eugen Buchtal. Das heißt, für dich, das ist ja letztendlich ein ganz klarer Restitutionsfall, oder?
Ja,
Bild einer jüdischen
nichts.
Familie. Wie geht es denn weiter? Also wie recherchierst du oder wie hast du recherchiert, was mit diesem Bild in dieser Sammlung, also wir sehen es immer noch an der Wand im Haus von Eugen Buchtal hängen, wie ist es mit ihm weitergegangen?
Also noch war es kein Restitutionsfall, denn noch hatten wir nur einen Besitzvermerk auf der Rückseite des Werkes. Und wir wussten ja gar nicht, wann der angebracht wurde. Es könnte ja auch sein, dass dieses Werk nur 1920 in der Sammlung war und dann wieder ausgegangen ist. Also das mussten wir jetzt rekonstruieren. Und dafür war es in diesem Fall wichtig, die Recherche auszuweiten auf alle Versionen, die Haeckel gemalt hat zu dem Motiv der Schleuse.
Denn die gab es mehrfach.
Genau, die gab es mehrfach. Und tatsächlich war einem dieser Schleuse-Gemälde auch die Provenienz Buchtal zugeordnet, nur einem ganz anderen. Und das hat mich natürlich maximal verwirrt, das muss ich wirklich sagen.
Ein anderer Buchtal?
Nein, der gleiche Buchtal,
ja,
aber ein anderes Gemälde.
Ah.
Man ging davon aus, die Forschung ging, bis dieses Werk zu uns kam, davon aus, dass ein anderes Gemälde der Sammlung Buchtal zugehörte.
Mhm.
Eine ganz andere Fassung der Schleuse. Und wir mussten nun rekonstruieren, wie es zu dieser Verwechslung gekommen ist und belegen, dass tatsächlich unser Werk das aus der Sammlung Buchtal war.
Ah ja, wie bist du vorgegangen?
Dafür musste man zunächst einmal sich anschauen, aus welcher Quelle diese Provenienz Buchtal dem Gemälde Schleuse zugeordnet wurde. Und es gibt 1928 eine Ausstellung in der Nationalgalerie in Berlin. Auf dieser Ausstellung hat Eugen Buchtal große Teile seiner Sammlung gezeigt. Und das ist auch heute noch eine Quelle für uns, wenn wir die Sammlung Buchtal recherchieren, dass wir wissen, welche Gemälde waren tatsächlich in dieser Sammlung enthalten. Und auf dieser Ausstellung war ein Gemälde Schleuse von 1913 von Erich Haeckel mit einem Besitzvermerk Eugen Buchtal, Berlin. Nur war natürlich keine Fotografie dabei im Ausstellungskatalog. Und nach dem Krieg 1957 wurde eines von den Schleuse-Gemälden, aber ein anderes, im Stuttgarter Kunstverein ausgestellt. Und damals gab es noch kein Werkverzeichnis zu Erich Haeckel. Man wusste gar nicht, wie viele Schleusen es überhaupt gibt. Wusste aber, ach, da war doch 1928 eine Ausstellung. Dann schreiben wir doch mal die Ausstellung im Katalog von 1957 unter dieses Werk. Da wird es ja dazugehören. Das ist eine Schleuse von 1913.
Und schwupps war es verwechselt.
Und der nächste Schritt, es kam ins Stuttgarter Kunstkabinett, ein Auktionshaus, das Gemälde. Und man sah, ach, das war zuvor in der Ausstellung im Stuttgarter Kunstverein mit dem Verweis auf die 1928er Ausstellung. Mhm. Dann machen wir unsere Hausaufgaben, schauen in den Ausstellungskatalog. Da steht Eugen Buchtal. Und schon war Eugen Buchtal in der Provenienz im Katalog des Stuttgarter Kunstkabinetts. Mhm. Die zweite Quelle, die dann das falsche Werk mit der Sammlung Buchtal verknüpft hat. In den 70er Jahren kam das Werk nochmal auf eine Auktion bei Haus Wiedell und Nolte. Und man hat natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht, sah den Katalog des Stuttgarter Kunstvereins und des Stuttgarter Kunstkabinetts, zweimal Buchtal. Dann war die dritte Quelle.
Also immer das falsche Werk.
Immer das falsche Werk. Und so wurde in der Kunstgeschichte eine falsche Provenienz zementiert, weil ich drei Schriftquellen habe, die diese Provenienz einem anderen Werk zuordnen als dem, zu dem es gehört.
Mhm. Aber das eigentliche Werk?
Und das eigentliche Werk hat eine ganz andere Provenienz bekommen, die man aber nicht nachweisen kann.
Ja. Das heißt, wie hast du jetzt quasi die Lücke gefüllt?
Ich habe jetzt versucht, den Kontext zu recherchieren. Mhm. Das heißt, ich habe mir angeschaut, welche Gemälde waren denn in der Sammlung Buchtal und was ist mit denen passiert.
Eine unglaubliche Sammlung.
Richtig. Mhm. Und man muss dazu wissen, dass in der Forschung bisher tatsächlich vor allem die Grafiksammlung im Fokus stand. Mhm. Denn die Grafiksammlung war das, was restituiert wurde aus Museen in der Vergangenheit, aus der Sammlung Buchtal, weil diese Grafiksammlung 1936 über die Kunsthandlung Möller verkauft wurde, eine große, umfangreiche Grafiksammlung und viele Museen dort eingekauft haben und dann eben aus ihren Ankaufsunterlagen feststellen konnten, dass es Restitutionsware.
Nun wusstest du ja aber durch die Sütterlin-Schrift auf dem Rahmen, dass es sich um ein Werk aus der Sammlung Buchtal handeln musste. Also es war ja, eigentlich war der Fall ja klar, der Beweis war erbracht. Wie bist du denn dann vorgegangen?
Zu der Gemäldesammlung gab es eigentlich noch keine Forschung. Mhm. Das heißt, man musste selbst suchen, ob man etwas findet. Und tatsächlich fand ich eine Auktion von 1933, in der ich gleich mehrere Gemälde aus der Sammlung Buchtal wiederfinden konnte, die man auch zweifelsfrei zuordnen konnte.
Wie bist du denn auf diese Auktion gekommen?
Es gibt da ganz großartige Datenbanken mittlerweile, die Heidelberger Auktionskataloge. Da kann man mit einigen Recherchetricks wirklich sehr viel finden. Und ich bin heilfroh, dass es das mittlerweile gibt. Denn als ich angefangen habe, in der Provenienzforschung zu arbeiten, da mussten wir noch mit der Hand die Kataloge durchblättern. Und das war natürlich sehr viel weniger effizient.
Also 1933 ist das Bild dann offensichtlich verkauft worden. Das ist natürlich ein sehr heikles Datum, denn man kann davon ausgehen, dass das Bild verkauft werden musste zu dieser Zeit von einem jüdischen Besitzer.
Richtig. Also jede Transaktion, die nach dem 30. Januar 1933 stattfand, jeder Ausgang aus dem Eigentum eines NS-verfolgten Alteigentümers, einer Alteigentümerin, muss erstmal als NS-Raubkunst kategorisiert werden. Dann müssen wir schauen, ob man das Gegenteil beweisen kann. Aber das ist erst einmal absolut der Verdacht. Und auch in diesem Fall ließ sich das belegen. Wir haben eben diese Auktion von Max Perl finden können, in der Eugen Buchtal mehrere Werke verkauft hat. Auch die Schleuse wurde verkauft, die wurde auch zugeschlagen. Und wir haben uns natürlich dann die Frage gestellt, aus welchen Gründen hat Eugen Buchtal denn bereits 1933 im Spätherbst diese Sammlung angeboten?
Sehr früh.
Richtig. Ja. Ist der Grund die NS-Verfolgung gewesen? Wie waren die Lebensumstände? Und um das herauszufinden, muss man immer an die Akten gehen. Und das ist ein sehr schöner und aber auch immer sehr bewegender Teil meiner Arbeit, weil man einfach ganz unmittelbar dann mit diesen Schicksalen in Berührung kommt. Und das nicht mehr filtern kann, wie wenn man jetzt in einem Buch liest über diese Sammlung, ist es ganz was anderes, als wenn ich wirklich die originalen Akten vor mir liegen habe aus den 30er, 40er Jahren.
Du sagst ja einfach die Akten. Was muss ich mir denn da genau drunter vorstellen? Was schaust du dir da an?
Also wir schauen grundsätzlich die sogenannten Entschädigungsakten und Wiedergutmachungsakten an. Das sind die Verfahrensakten nach dem Krieg, wenn die NS-Verfolgten eben versucht haben, Dinge wiederzubekommen oder eine Entschädigung zu bekommen für ihre Verluste. Und es sind auch die Akten unmittelbar aus der NS-Zeit, zum Beispiel die Akten des Oberfinanzpräsidenten in Berlin. Mhm. Und genau in diesen Oberfinanzpräsidentsakten, den sogenannten OFP-Akten, habe ich auch für diesen Fall die Antwort gefunden, für diesen Verkauf bei Max Perl. Und zwar in den Akten nicht von Eugen Buchtal, sondern von seiner Tochter Anne Gerda.
Denn er hatte ja drei Kinder.
Richtig, er hatte drei Kinder. Und wir weiten so eine Recherche immer aus auf alle Familienmitglieder, weil es ist nicht nur der Sammler der Eigentümer, sondern es ist immer die ganze Familie mit betroffen. Und in diesem Fall haben uns die sogenannten OFP-Akten der Tochter Anne Gerda die Antwort geliefert.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was ist im Jahr 1933 passiert in der Familie? Wir sehen ja immer noch das glückliche Familienleben in diesem Haus in der Lindenallee 22. Was ist passiert?
Ja, die Machtergreifung hat alles geändert. Eugen Buchtal selbst konnte es zunächst noch gar nicht richtig glauben. Das war ein gestandener Mann, der stand im Berufsleben, der war anerkannt, hatte sein Netzwerk. Aber seine Tochter Anne Gerda hat sehr schnell gemerkt, wie die NS-Verfolgung ihr Leben beeinträchtigt hat. Sie wollte Orthopädin werden und wurde nicht mehr zugelassen, ihr Studium abzuschließen. Das heißt, sie konnte als Jüdin ihre Berufsausbildung nicht mehr abschließen. Und sie wollte deswegen nach Frankreich emigrieren und wollte dort ihr Studium fortsetzen. Es war schon alles geplant im November des Jahres 1933. Nun war es aber so, um emigrieren zu können, musste man einen relativ hohen Geldbetrag vorweisen können und diesen auch ins Ausland transferieren. Erst dann hätte Anne Gerda das Visum bekommen.
Dafür brauchte er Geld.
Richtig, dafür brauchte er Geld. Und er musste das beantragen beim Oberfinanzpräsidenten. Deswegen sind wir noch heute davon unterrichtet. Und deswegen wissen wir auch noch heute, wie diese ganze Sache abgelaufen ist. Er brauchte das Geld, um seiner Tochter Anne Gerda das Visum zu erkaufen.
Unglaublich eigentlich, dass das alles dokumentiert ist.
Ja.
Dass diese sehr persönlichen Vorgänge dann einfach akribisch in den Akten sich wiederfinden.
Ja, das ist ja sehr typisch auch für die Nationalsozialisten, die ja über alles Buch geführt haben, um auch allem den Anschein zu geben, es wäre rechtmäßig. Und tatsächlich ist es in diesem Fall, hat es uns die Frage geklärt, warum diese Auktion 1933. Er brauchte das Geld, um seiner Tochter die Emigration zu ermöglichen. Aber es wurde dann die Ausfuhr nicht genehmigt von diesem gesamten Geldbetrag, sodass Anne Gerda nicht emigrieren konnte. Sie floh dann erst später, erst nach Italien und dann nach London.
Okay, aber sie hat es geschafft. Und was ist mit der restlichen Familie geworden?
Die Familie hat die NS-Zeit überlebt. Alle konnten rechtzeitig fliehen. Als letzter floh tatsächlich Eugen Buchtal mit seiner Frau und dem jüngsten Sohn. Denn er hatte wirklich als erwachsener Mann am längsten geglaubt, das geht vorbei. Ich ziehe den Kopf ein, es wird vorbeigehen, es können doch nicht alle verrückt geworden sein. So wie eben viele ältere Leute erst mal länger geblieben sind und damit sich selbst in massive Gefahr gebracht haben. Und der Enkelsohn von Eugen Buchtal hat berichtet, es hätte einen Telefonanruf gegeben 1938, dass er jetzt sofort fliehen müsse. Und daraufhin wäre die Entscheidung gefallen. Und am 60. Geburtstag von Eugen Buchtal ist er mit seiner Frau und dem kleinen Sohn dann nach London geflohen.
Er war ja tatsächlich auch krank. Er hatte ja vorher einen Herzinfarkt.
Richtig, richtig. Das war tatsächlich die Verfolgung, die ihm so zugesetzt hat. Seine Frau berichtet das selbst in den Akten, dass er eigentlich immer ein sehr sportlicher, lebenslustiger, lebensfroher Mann war. Genau wie man das auch auf diesen Zeichnungen sieht, die wir uns vorher angesehen haben. Man sieht ja einen Mann, der das blühende Leben zu sein scheint. Und die Verfolgung hat ihm körperlich auch sehr zugesetzt. Und das hat sich dann eben in diesem Herzinfarkt auch gezeigt.
Also 1933, als er das Bild verkauft hat, hat er das getan gezwungenermaßen. Also das ist ja für dich der springende Punkt, oder?
Genau, genau. Er hat das getan, weil er das Geld brauchte, um seiner Tochter die Emigration zu ermöglichen. Das ist der zeitliche Zusammenhang und das ist dann für uns auch der kausale Zusammenhang.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Du hast ja vorhin gesagt, wenn so ein Gemälde mit einer fraglichen Provenienz zu euch kommt, kann man das nicht einfach verkaufen? Natürlich. Wie geht ihr denn damit um? Du hast gesagt, das war alles schon vorbereitet für die Auktion. Ihr habt das zurückgezogen offensichtlich. Wie geht ihr in so einem Fall damit um?
Richtig, wir haben es zunächst zurückgezogen, um Zeit für die Recherche zu gewinnen, denn so ein bisschen dauert die ganze Sache ja schon, bis man alle Akten vorliegen hat. Und als wir dann die Recherche abgeschlossen hatten, belegt hatten, dass es sich um einen Fall von sogenannter NS-Raubkunst handelt, haben wir zunächst den Eigentümer des Bildes informiert und das ist Professor Hermann Gerlinger. Der sagt sicherlich vielen etwas, der sicher der berühmteste Brücke-Sammler unserer Zeit, dessen große Sammlung fast 1000 Werke bei Ketterer Kunst zur Versteigerung gekommen ist 2022. Und aus dieser Sammlung stammte auch dieses Werk.
Und der dieses Werk auch erworben hat?
Absolut rechtmäßig erworben, ohne zu wissen, dass hier
woher
ein Problem
es eigentlich
vorliegt.
Stammt.
Richtig. Und Professor Gerlinger hat natürlich sofort zugestimmt, hier mit den Erben nach Eugen Buchtal eine sogenannte faire und gerechte Lösung zu finden.
Was ist denn das, eine faire und gerechte Lösung?
Ja, der Begriff geht zurück auf die Washingtoner Prinzipien. Das sind Prinzipien, die verabschiedet wurden 1998 auf einer internationalen Konferenz in Washington. Und dort wurde zwischen den beteiligten Staaten festgelegt, NS-Raubkunst ist nicht abgeschlossen. Es gibt hier keinen Deckel drauf, wir sind fertig damit. Wenn diese Werke auftauchen und noch keine Restitution stattgefunden hat,
keine Rückgabe,
dann haben sich die Staaten verpflichtet, dass alles getan werden muss, um hier eine sogenannte faire und gerechte Lösung zu finden zwischen den Parteien. Und das gilt zwar nicht ausdrücklich für private Eigentümer, aber private Eigentümer schließen sich dem häufig freiwillig an. Und so hat auch Professor Gerlinger das getan.
Ja, wie sieht das denn aus, so eine faire und gerechte Lösung bei euch im Haus zwischen den Parteien, also zwischen den jetzigen Besitzern des Bildes, also den Einlieferern sozusagen, und den Erben der ehemaligen Eigentümerfamilie?
Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen, da kann man tatsächlich kreativ sein. Der häufigste Fall ist, dass wir das Werk in die Auktion geben und den Erlös aufteilen, wobei man die Quote, die Teilungsquote dann ganz individuell bestimmt. Je nachdem, wie die Verlustsituation war, wird das eben geteilt. Das ist am
hinter den Kulissen ausgemacht.
Es wird hinter den Kulissen ausgemacht, aber es wird transparent im Katalog kommuniziert. Aber das ist etwas, worum auch ich mich mit meiner Abteilung kümmere. Das heißt, wir machen das in-house, wir geben das nicht raus, sondern wir kümmern uns darum, den Kontakt aufzunehmen mit den Erben der Geschädigten oder mit ihren Rechtsvertretern und einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.
Also in diesem Fall habt ihr tatsächlich eine faire und gerechte Lösung gefunden. Nach wie vielen Wochen Recherche, Monaten, wie lange hast du diesen Bild hinterher recherchiert?
Ja, da waren wir, glaube ich, schon so ein Dreivierteljahr damit beschäftigt, bis alles abgeschlossen war.
Ganz schön lange Zeit. Und das Bild habt ihr dann versteigert am 10. Juni 2023.
Also oh, dann war es länger als ein Dreivierteljahr.
Und das hat auch einen sehr lukrativen Preis gebracht, inklusive Aufgeld fast 140.000 Euro. Aber es gibt insgesamt eine sehr schöne Geschichte um diese Familie Buchtal, denn der jetzige Eigentümer des Hauses hat sich dem Haus auch nochmal und der Familie verpflichtet gefühlt, hat den Originalzustand wieder hergerichtet. Das heißt, es sieht auch heute in Teilen so aus, wie tatsächlich damals in den 20er Jahren, als Haeckels Bild dort an der Wand hing. Und er hat auch den Enkel von Eugen Buchtal empfangen, der hat ihn besucht.
Ja, das ist richtig. Da gibt es einen sehr hübschen kleinen Film, den wir auch verlinken werden in den Shownotes. Dann kann man wirklich selbst in dieses Haus auch einmal eintreten und sich diese Räumlichkeiten ansehen.
Dank deiner Recherche haben wir die Geschichte dieses Bildes und auch der ganzen Familie, was ich besonders wichtig finde, nochmal rekonstruiert. Dankeschön.
Danke dir, Tanja. Es war mir ein Vergnügen.
Und wir alle und ihr habt einmal mehr erfahren, wo die Kunst eigentlich herkommt. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid.
Auch in den nächsten Folgen von Woher kommt die Kunst? Stehen spektakuläre Kunstgeschichten im Mittelpunkt. Eine verschollene Sammlung, eine falsche Signatur und ein Selbstmordversuch. Und viele weitere überraschende Wendungen in der Provenienzforschung rund um Werke von Carl Schmidt-Rottluff, Otto Dix, Erich Hecke, Otto Müller und Ernst Ludwig Kirchner. Hören Sie die neuen Folgen, überall, wo es Podcasts gibt. Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.